der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andrea Schulte.
Da sind wir wieder.
Herzlich willkommen zu
Hello.
Oh Gott, Ahoi, Alaaf, Sie wissen schon das Übliche. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hören schon an Nicole Köppers Stimme. Es geht heute um ein Karnevalthema, nämlich um fettgebackenes oder Schmalzgebäck oder wie das Zeug auch immer heißt.
Hauptsache es trieft.
Hauptsache es trieft. Genau, und weil Nicole schon Helau und Alaaf gesagt hat, ich habe tatsächlich mal für einen Krimi recherchiert. Gerade an der Mosel gibt es, glaube ich, irgendwie gefühlt zweistellige Werte von verschiedenen Begrüßungen. Jedes Dorf sagt was anderes. Mhm. Von Ahoi über Helau und ich weiß gar nicht was.
Das ist doch hier überall so.
Ja, ich habe gelernt tatsächlich, dass hier bei uns in der Gegend, also ich wohne ja in Andernach, das ist ja noch Kurköln, deswegen ne, sagt man da Alaaf.
Okay.
Ja, da ist, gehört man zum kölnischen Karneval und dann ist ja Andernach die Grenze, dass die kirchlich zu Trier gehören.
Okay.
Ja, da muss man dann hinter Andernach, geht es dann, glaube ich, schon eher in Richtung Mainzer Fasenacht. Ich kann das alles nicht aussprechen. Jetzt muss ich dabei sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie bei diesem Podcast heute dabei sind, schön, dass Sie da sind.
Und nehmen Sie uns nicht zu ernst heute.
Nehmen Sie uns heute nicht zu ernst. Wir tröten nicht, ne?
Nein, tröten machen wir nicht. Aber ich glaube, man nimmt uns eh nicht so ernst.
Ne? Nein. Wir können natürlich jetzt mal so einen Tusch einspielen.
Um Gottes Willen.
Tatsächlich ist es so, dass ich mit Karneval eigentlich nichts am Hut habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Nicole aussieht, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet und da war der Karneval für uns Kinder natürlich schon ganz gut, aber ich glaube, den einzigen Straßenkarnevalsumzug gab es in Bochum-Wattenscheid. In Gelsenkirchen gab es gar keinen. Wie sieht es denn bei dir aus, Karnevalstechnik? Du bist doch in den USA zu der Zeit gewesen, oder? Als du groß geworden bist?
Ja, aber ich meine, ich bin eine Norddeutsche. Ja, okay. Und wofür sind wir Norddeutschen total bekannt? Das ist Karneval.
Für den Straßenkarneval.
Karneval.
Ja, natürlich.
Fasching ist das ja bei uns. Mhm. Nee, also das war, als ich klein war, war das eigentlich nie ein Thema. Gut, Fasching, wie gesagt, vielleicht mal so in der Schule oder so. Aber ich war natürlich sehr lange in der Kölner Ecke, beziehungsweise in der Bonner Ecke, ja.
Okay.
Na, ja, und Straßenkarneval, ja doch. Ja. Als ich noch in Hennef war, wo ich mich auch selbstständig gemacht habe, da war das wirklich großartig. Da war ich auch noch richtig begeistert von Karneval und habe auch ordentlich mitgefeiert. So richtig. Da habe ich gelernt, ja, man kann sich Männer schön saufen.
Ist wahr.
Geht.
Ja, okay.
Und habe auch festgestellt, dass das absolut unsexieste Kostüm für Männer eine Mohrrübe ist.
Eine Mohrrübe.
Ja, also wenn Männer als Mohrrüben oder Karotten gehen, das ist nicht so richtig sexy. Ja, aber da habe ich das schon sehr viel mitgemacht, muss ich sagen. Mittlerweile habe ich mit Karneval auch gar nichts mehr am Hut. Also hier in Niederzissen wird das auch sehr ernst genommen, das Thema. Und hier heißt das dann Zesse Knatsch Jeck.
Zessisch? Was heißt das übersetzt?
Das ist Zesse Knatsch Jeck. Zisse ist der Niederzissener.
Jetzt verstehe ich.
Ja, okay. Und der Knatschjeck weiß der Geier.
Ja, okay.
Wie gesagt, ich bin ja hier auch nur eine Zugezogene und fand das auch sehr merkwürdig, dass man das ruft. Die sind hier aber, wie gesagt, das nehmen die ja richtig ernst.
Mhm.
Und jeder Jeck ist anders. Und
jeder
jetzt kommen
Jeck
wir
ist
hier
anders.
Voll mit.
Genau.
Ne?
So, und jetzt geht es aber um, ja gut, okay. Bevor wir jetzt uns über Karneval weiter unterhalten. In diesem kulinarischen Krimi-Podcast, in dem es eigentlich um Karneval, es geht um Fettgebackenes, aber das passte natürlich ganz gut.
Ja,
dass
genau.
wir das jetzt in dieser Zeit mit als Thema reinnehmen.
Ist ja auch lecker.
Es ist erstmal lecker und zum Zweiten ist es natürlich auch eine lange Tradition. Also ich war einmal über Karneval in Berlin und da war ich in einer Bäckerei. Und die
hast den Berliner geholt.
Und haben gesagt, ja, möchten Sie heute Pfannkuchen haben? Und ich habe die angeguckt und gesagt, hä, verstehe ich jetzt nicht.
Ah ja, klar. Weil
in Berlin heißen die Pfannkuchen. Zu dem Zeitpunkt, das hat dann mal so, du kennst diese Situation, wo plötzlich man etwas hört und dann macht es Klick im Kopf. Da ist mir klar geworden, ich habe mich immer gewundert als Kind, wenn ich Erich Kästner gelesen habe, dass die spielen ja viele Sachen in Berlin, Geschichten von ihm, dass die Kinder immer zum Kindergeburtstag Pfannkuchen gegessen haben. Das fand ich immer ganz merkwürdig. Und habe immer gedacht, wie jetzt
Pfannkuchen? So ein Eierkuchen halt. Genau, ne?
Bei uns gab es halt immer Pfannkuchen zur Kartoffelsuppe. Was sollte jetzt Pfannkuchen am Kindergeburtstag? Ja, ja. Nein, die hatten natürlich Berliner Ballen.
Ja, klar. Ja, klar. Ja,
okay,
klar.
Also fettgebackenes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Berliner Ballen, wie immer, wo immer Sie uns hören und wie immer Sie die Dinger auch nennen. Wir meinen das Runde, was man so im Fett ausbackt und meistens noch gefüllt ist.
Genau, und zu Karneval ja auch gerne immer einen mit Senf.
Auch
kennst du das nicht?
Nee.
Doch, das kenne ich aber schon.
Ach komm.
Also entweder mit Senf oder mit irgendwas anderem ekligen.
Ja,
und dann aber dann ist das immer so, dass du hast dann die große Platte mit den normalen Berlinern, die mit Marmelade gefüllt sind oder ähnlichem. Und einen Blöden trifft es halt und der hat dann den mit dem Senf.
Wird fies. Mhm. Okay, da kann ich jetzt eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte Kindergeburtstag, ich war so 13,
das ist aber lange her, oder?
14, ja, ja. Da waren noch keine Mädchen dabei. Es war alles unglaublich. Ja, eigentlich wollten wir Mädchen einladen, aber haben uns nicht getraut. Und ernsthaft, also wirklich.
Ja, glaube ich dir.
Und es war so diese Phase, wo du nicht wusstest, was machst du jetzt eigentlich mit deinen Freunden? Mhm. Sitzt du einfach nur so cool rum im Zimmer und hörst Musik? Mhm. Oder machst du noch Spiele? Ja, also eigentlich waren wir für Spiele zu alt. Ja?
Mhm. Aber cool rumsitzen ist auch blöd.
Blöd rumsitzen war auch doof. Und dann hat meine Mutter vorgeschlagen, ich backe euch Berliner Ballen. Da hätte ich eigentlich sagen müssen, aufgepasst, weil meine Mama hatte keine Fritteuse. Und sie hat aber gesagt, wir haben früher immer Berliner Ballen gebacken.
Okay.
Und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Also gerade zum Geburtstag,
ja, na klar.
So, gut, die Dinger sahen jetzt nicht aus wie Berliner Ballen, muss man dann mal sagen. Die sahen eher aus wie so, ja, wie diese Quarkbällchen, die man in einer Konditorei, in einer Bäckerei bekommt. Ein bisschen kleiner, nicht so groß. Aber immerhin, Hut ab, mit einer großen Pfanne, Fett, ne? Und diese Dinger wurden dann ein bisschen klein. Meine Mutter kommt mit diesem Teller rein und ich weiß noch, dass Uli Birkenhauer, ich hoffe, der hört uns jetzt nicht zu, Uli, tut mir leid, ich habe ihn jetzt seit 40 Jahren nicht gesehen, aber Uli Birkenhauer greift sie den ersten, beißt rein und sagt, Da sagt meine Mutter, ja, und einer, da ist Leberwurst drin.
Also, siehst du, du kennst diese Tradition
ja,
doch.
Ja, schon, doch. Ja, aber jetzt, ich will damit nur sagen, das war so unendlich. Ich hab gedacht, wenn sie jetzt ein Loch auftun könnte, könnte ich jetzt bitte einfach. Gott, war das peinlich, ja. Meine Mutter hat sich
aber
kaputt
gelacht.
Leberwurst. In einen tut sie immer Leberwurst rein. Okay, die anderen haben dann sehr vorsichtig gekostet und ja, oh Gott. Also das war jetzt meine persönliche Albtraumgeschichte mit Fettgebackenem.
Gut, es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, die man da an Karten, was ja nicht ganz viele, aber schon noch einige andere Sachen, so fettgebackene
an Karneval. Woher kommt denn eigentlich diese Tradition, dieses Zeug?
Boah, gerade das weiß ich doch nicht.
Wahrscheinlich vor der Fastenzeit, oder? Dass die dann vor der Fastenzeit nochmal so richtig einen rausgelassen haben?
Ja, mag sein, ja, keine Ahnung.
Ich weiß, es gibt jetzt Berliner Ballen, es gibt Quarkbällchen. Hier im Rheinland habe ich gelernt, damals, ich habe ja, als ich dann hier im Radio angefangen habe, Mutzenmandeln sollte ich besorgen. Mhm. Ne, dann bin ich auch zum Bäcker geschickt worden. Das war also der größte Spaß für die Kollegen oder so, Mutzenmandeln.
Mhm. Lecker.
Lecker, genau.
Absolut.
Muss man da auf irgendwas achten, wenn man die selber zubereitet? Sowas Fettgebackenes?
Vielleicht sollten wir mal gucken, was ich für uns heute vorbereitet habe und dann reden wir nochmal.
Okay, dann machen wir jetzt an dieser Stelle mal die berühmte Pause, meine Damen und Herren, und achten darauf, was Nicole Köpper jetzt gleich in der Fritteuse zubereitet mit heißem Fett. Ich bin gespannt. Und dann erzähle ich
Ihnen
mal.
Sollten wir nicht wiederkommen, dann hat es nicht geklappt.
Dann hat es gebummt. Ja. Ansonsten würde ich Ihnen aber versprechen, ich lese Ihnen auch noch später aus einem Krimi etwas vor, einem Kinderkrimi, in dem nämlich tatsächlich auch Fettgebackenes drin vorkommt.
Okay, dann machen wir es gleich.
So, bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was Nicole jetzt in den letzten 10 Minuten... Nein, wir hatten wirklich jetzt zum ersten Mal eine Pause, wo Nicole an der Fritteuse stand, Teig genommen hat, den in die Fritteuse geworfen hat, dann ausgebacken, das Ganze mit Puderzucker bestreut. Und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, was machst du denn eigentlich, sagte sie, wart doch ab, dann kannst du es ja gleich fragen. Also... Toll, Nicole.
Ja, genau. Ja, Andreas hat also nach wie vor immer noch keine Ahnung, was er da jetzt hat.
Also ich muss Ihnen jetzt beschreiben, was ich habe. Ich habe hier tatsächlich so eine kleine so eine Pappbox, wie man sie aus den Filmen kennt, wenn jemand chinesisches Essen sich bestellt. Mhm. Ja, von Shanghai, Hanoi, Tamar.
Ja, genau. Das ist ja, jetzt genau. Die Nummer 33 süß.
Die Nummer 33 Peking Anti-Süß-Sauer. Ne? Okay, super. Wo kein Lauch ist, ist auch kein Feuer.
Ja, genau.
Alles klar. So, und in dieser kleinen Pappbox, die mir jetzt die Nicole vor die Nase gestellt hat, sind Teigstückchen, die sie vorher abgeschnitten hat, von dem Teig ausgebacken und mit Puderzucker bestreut. Mhm. Ich beiß da jetzt mal rein.
Auch. Wir schmatzen wieder vor uns hin.
Okay, Sie wissen schon, ich werde das gleich wahrscheinlich wieder rausschneiden müssen ein bisschen. Ich muss vorweg sagen, als ich Fettgebackenes mir geplant hatte oder gesagt hatte, wir machen mal was mit Fettgebackenem zu Karneval, habe ich dicke, eher trockene und völlig unleckere Mutzenmandeln im Kopf gehabt, die man so beim Bäcker bekommen kann. Und natürlich Berliner Ballen. Okay, ich mag Berliner Ballen, wenn sie nicht gerade mit Leberwurst gefüllt sind. Aber das da in dieser Pappkiste, boah, Nicole, das ist der Hammer. Das ist total lecker. Okay, verrat uns doch mal, während ich noch in einem reinbeiße, was ist es denn jetzt?
Mutzenmandeln.
Nee.
Aber das ist die norddeutsche Variante. Jetzt musst du dir vorstellen, das kenne ich als Mutzenmandeln. Die gab es bei uns jetzt nicht unbedingt an Karneval. Bei uns war das immer eher typisch an den auf den Weihnachtsmärkten, ne, auf solchen Sachen. Und die habe ich schon als Kind habe ich die geliebt. Da konnte ich mich in so eine Tüte reinlegen. Mhm. Ja, und dann ist es auch noch gar nicht so lange her, dass ich bei meinen Eltern oben war. Die sind ja in der Nähe von Husum. Und da war damals auch Weihnachtsmarkt. Ich habe gesagt, oh, das ist die Gelegenheit, dass ich endlich mal wieder richtige Mutzenmandeln esse. Und die kriegst du da dann auch in so Butterbrottüten. Mhm. Weißt du, so diese Spitztüten.
Wie und dann, man früher Pommes bekommen hat.
Ja, genau. Mhm. Ne? So, da sind die dann drin und auch mit ganz, ganz viel Puderzucker.
Ja.
Und so kenne ich Mutzenmandeln. So, und jetzt war ich ja, ne, um die Kurve zu kriegen zum rheinischen Karneval, ja. Als ich den Straßen, da kam dann auch eine Freundin, ich habe Mutzenmandeln gebacken. Ich denke, oh, wie geil ist das denn? Ja, ich krieg mal wieder Mutzenmandeln. Und dann kriegte ich so, ja,
dieses so, trockene Gebäck, so was Steine. Ich dann in Meckenheim, ja genau.
So weißt Steine du, mit Puderzucker.
Wo du drauf beißt und denkst, okay.
Ja, die waren total fest und waren auch gar nicht mit Puderzucker. Nee, das war richtig dieser Kristallzucker.
Genau, und ist fest. Und vor allen Dingen fest und trocken.
Ja, und wo ich gedacht habe, das sind doch keine Mutzenmandeln. Ich war total enttäuscht. Ich meine, die waren auch ganz lecker, so wie sie gemacht hatte. Aber das hatte nichts mit dem zu tun, wie ich es jetzt kannte. Dann hatte ich halt für heute geguckt. Ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nie welche selber gemacht. Ich habe die immer nur auf dem Markt gekauft und habe mich gefreut. Und ich freue mich jetzt gerade wie Bolle, weil die schmecken genau so, wie ich das kenne.
Von deiner Mama.
Ja, und super. Vom Weihnachtsmarkt halt her. Ne?
Oder so.
Und bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich habe noch eine zweite Variante gemacht. Und da schimpfte sich das ganze rheinische Mutzenmandeln und habe ich gesagt, okay, das ist jetzt die Variante, die ich nicht mag. Die so fest und überhaupt. Nee, das hier ist so ein Zwischending. Die sind auch ganz lecker, sind fester, muss man dazu sagen.
In einem mörderischen Selbstversuch werde ich jetzt zu dem anderen Teller greifen und die rheinische Mutzenmandel im Vergleich zur norddeutschen Mutzenmandel probieren. Okay. Ich rede jetzt mal mit vollem Mund.
Also es ist immer noch nicht die rheinische.
Nee.
Ne? Weil die hat irgendwie so einen ganz anderen Teig. So, ja.
Also die ich jetzt mal damals kaufen musste, wo ich auch mir gedacht habe, die brauche ich eigentlich gar nicht. Die waren einfach richtig fest, trocken.
Wie so normaler Kuchenteig.
Wie normaler Kuchenteig.
Ja, genau.
Und die ist jetzt weich ein bisschen, fluffig in der Mitte noch.
Also es ist fester als die fester. Norddeutsche. Ne? Jetzt muss man also
aber auch nicht schlecht.
Die Norddeutsche ist mit Hefeteig. Das ist jetzt ein Hefeteig, der war jetzt eine Stunde, ist der gegangen. Und die rheinische, das ist ein Quarkteig. Und da ist jetzt nur so ein bisschen Natron drin als Backtriebmittel, mehr ist das nicht. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, das ist fester, hast du auch am Teig gemerkt, der war ganz anders, du hast es ja gesehen.
Ist er fester, das sehe ich.
So, den hat man abgestochen.
Den hat nämlich Nicole mit zwei Löffeln sozusagen richtig vom Klumpen weggeholt.
Ja, genau. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist der.
Zu werfen,
aber anscheinend gibt es da noch eine andere Variante, die werde ich aber nicht suchen, weil ich mag die eh nicht.
Nee, das macht keinen Spaß. Aber wir halten mal fest, die norddeutsche Mutzenmandel ist jetzt mein Favorit. Also egal, super. Und auch auf Weihnachtsmärkten. Toll. Okay, wir haben jetzt über Fettgebackenes gesprochen. Wir wissen jetzt in der Karnevalszeit, es gibt unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Fettgebackenes. Dieses Thema hatten wir tatsächlich uns natürlich ausgedacht, weil ich in einem Mittelalter-Krimi Fettgebackenes mit drin habe. Das hängt einfach damit zusammen, als ich bin mal gefragt worden, ob ich mit den Figuren, die in meinen Erwachsenen spätmittelalterlichen Krimis vorkommen, ob ich auch einen Kinderkrimi schreiben könnte.
Und ich Kinderkrimi? Ein
Kinderkrimi. Und ich habe damals gedacht, ja sicher, zum Welttag des Buches. Da gibt es ja immer den Welttag des Buches und dann gibt es diese Aktion, ich schenke dir ein Buch. Und eine Freundin von uns, die in Andernach einen Buchladen hat, Nicole Anker, hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Kurzgeschichte zu schreiben, mit die im Spätmittelalter spielt.
Okay.
Und ich habe gedacht, ja, kann ich wohl machen, weil ich hatte in den Erwachsenenbüchern, erinnere dich, in Konrad, in den Toten des Meisters, da gibt es Thomas. Mhm. Und dann habe ich damals gedacht, ah ja, klasse, Thomas habe ich schon, der ist 12 Jahre, das passt zur Zielgruppe. Das war so 4., 5., 6. Klassen ungefähr von der Altersgruppe. Thomas habe ich also, dann habe ich mir ausgedacht, der hat einen Freund, Matthäus Hieronymus von Hammerbach, genannt Mattes, als Freund.
Gott sei Dank hat er einen kurzen Namen.
Genau, Mattes. Und Stümps, eigentlich Dietrich Bartscher, aber alle nennen ihn Stümps, schon der Großvater wurde Stümps genannt, man weiß nicht warum.
Okay.
Das habe ich gedacht, daraus mache ich dann jetzt einen Kinderkrimi, habe das meiner Agentin gesagt und die hat gesagt, ey, sag mal, bist du bekloppt, du brauchst auf jeden Fall noch ein Mädchen in der Runde. Und so bekam, ja, man lernt dazu. Ja, ja, besser man fragt mal. Mhm. Leute, die was davon verstehen. Jedenfalls habe ich dann eben halt noch Anna mir ausgedacht. Stimmt's, jüngere Schwester.
Ja, das ist ja jetzt auch voll blöd, oder? Die haben alle voll die coolen Namen und dann kommt Anna.
Ach, Anna ist gar nicht schlecht. Anna gefällt mir ganz gut. Außerdem heißt meine Agentin Anna und die musste natürlich... Ja,
ne? Okay, jetzt kommen wir der Sache eher näher.
Genau. Ich habe jetzt noch so eine Mutzenmandel, so eine Norddeutsche im Mund, aber... Oh Mann. Der Podcast mit der undeutlichen Aussprache. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Solange du nicht spuckst, ist alles gut.
Ich versuche die Richtung zu wechseln. Du kannst dich ja wegsetzen. Setz dich vor mir weg, dann passiert da nichts. Okay, ich fange an. Also, die Geschichte geht so los und ich lese das vor bis zu dem Punkt, wo es dieses Fettgebackene gibt. Mensch, wo bleibt denn Stümps? Ich konnte mir wirklich nicht erklären, warum er morgens so lange brauchte, um fertig zu werden. Mattes murmelte leise eine Antwort, die ich nicht richtig verstehen konnte. Für mich klang das wie Fresssack. Hat er aber so bestimmt nicht gesagt. Unser Freund Stümps konnte schon viel essen, das sah man ihm auch an. Der futterte für zwei, wenn es darauf ankam, aber bestimmt nicht beim Frühstück. Da gab es ganz oft Getreidebrei. Also nicht so einen leckeren Haferbrei mit Äpfeln, getrockneten Kirschen oder sogar etwas Honig. Nein, so einen richtig dicken, dunklen Dinkelbrei. Damit kannst du die Stadtmauer ausspachteln, hatte Stümps mal geklagt. Also, ich glaubte nicht, dass er viel Zeit beim Frühstück verbrachte. Endlich öffnete sich die Tür. Doch nicht unser Freund Stümps kam da heraus, sondern Anna, Stümps kleine Schwester. Ah, da seid ihr beide ja schon. Anna lächelte uns an. Wir können gleich los. Stümps muss noch eben den Rest Dinkelbrei runterwürgen. Anna, wo willst du denn hin, Kind? Annas und Stümps Mutter war in der Schneiderwerkstatt, das hörten wir. Sie klang besorgt, doch Anna drehte sich nur kurz um und rief ins Haus, Thomas und Mattes warten schon draußen, wir gehen runter zum Hafen. Wir gehen runter zum Hafen? Ich dachte, ich hätte nicht richtig gehört. Mattes schaute mich ungläubig an, pulte sich mit dem Zeigefinger im Ohr herum, so als wolle er es freischaufeln. Sag mal, Thomas, hast du das auch gehört? Fragte er mich erstaunt. Haben wir jetzt etwa ein Mädchen am Hals? Bevor ich antworten konnte, sprang Anna mit einem Satz die Stufen runter. Ihre braunen Zöpfe flogen hin und her und sie strahlte uns an. Das mit dem Hafen hat mir Stümps verraten. Sie zwinkerte uns zu. Mattes wurde ganz rot im Gesicht. Zum Glück kam gerade in diesem Moment Stümps aus der Tür. Er rülpste einmal und rieb sich den Bauch. Dinkelbrei, oh, ich hasse Dinkelbrei, stöhnte er. Und wir dachten, du wirst gar nicht mehr fertig, antwortete Mattes vorwurfsvoll. Dann warf er einen schiefen Blick auf Anna, die ein paar Schritte weiter ein paar Stufen rauf und runter hüpfte. »Müssen wir deine kleine Schwester jetzt wirklich mitnehmen?« flüsterte Mattes. Stümps nickte finster und flüsterte zurück. »Sie hat mich gezwungen. Entweder sie ist dabei oder sie verrät, dass wir nach dem Geheimgang suchen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Ach, komm schon. Anna stört ja nicht. Hauptsache, wir finden den Gang endlich.« Ich fand, dass Anna dabei war, war nicht so schlimm, obwohl sie ein Mädchen war. Sie war ziemlich klug. Immerhin konnte sie viel besser lesen und schreiben als ich. Und unten am Rhein warf sie einen Stein beinahe so weit wie Mattes und ich. Und dabei waren wir beide wirklich gute Steinewerfer. Meine beiden Freunde zuckten mit den Schultern. Mattes schloss sich meiner Meinung an und Stümps hatte sowieso keine Wahl. Also war es abgemacht. Anna sah unseren Mienen schon von Weitem an, dass sie gewonnen hatte. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Sie klatschte begeistert in die Hände und rief, »Ich habe Strauben in der Tasche.« Wer als Erster an der Kornpforte ist, darf aussuchen. Noch bevor wir antworten konnten, flitzte sie los. Aber nicht mit mir. Ich würde mich doch nicht von einem Mädchen im Wettlaufen besiegen lassen. Wir rannten die Kramgasse rauf, Anna bog vor mir auf die Hochstraße ab. Dicht hinter mir lag Mattes, Stimms keuchte laut. Der Dinkelbrei machte ihm zu schaffen. Auf der Hochstraße musste ich aufpassen. Hier war immer einiges los. Da gab es Fuhrknechte mit ihren Karren, Bauern, die auf dem Markt wollten, Mägde, die zum Einkaufen unterwegs waren. Dazwischen ein paar streunende Hunde, die im Abfall wühlten. Zwei knurrenden Hunden konnte ich so gerade noch ausweichen. Dann war da noch die Unratrille. Darin konnte jeder seinen Nachttopf ausleeren. Da durfte ich auf keinen Fall reintreten. An der Ecke Korngasse hatte ich Anna eingeholt. Das erste Stück der Korngasse liefen Anna und ich noch nebeneinander her, doch dann kam aus dem Hoftor des Gasthauses zum Hirsch ein Mann mit einem Pferd am Zügel. Anna musste langsamer werden, um dem Pferd auszuweichen. Pech für sie. Mein Vorsprung konnte sie danach nicht mehr einholen. Als ich unten an der Kornpforte ankam, drehte ich mich um. Anna war wirklich nur 10, 15 Schritte langsamer als ich gewesen. Mattes hatte sie fast eingeholt, aber eben doch nur fast. Stimms dagegen hatte aufgegeben. Langsam kam der arme Kerl mit rotem Kopf auf uns zu und hielt sich die Seite. »Mensch, Anna, erinnere mich daran, dass ich beim nächsten Mal nur einen kleinen Teller Dinkelbrei esse, egal was Mutter sagt.« »Du hast doch eh nicht auf mich«, antwortete sie ihm. An ihrem Gürtel hing ein Leinenbeutel, den öffnete Anna und hielt ihn mir hin. »Da, Thomas, du hast gewonnen, also darfst du zuerst aussuchen, die sind von Tante Hildegard.« Ich muss das jetzt kurz erklären. Tante Hildegard war die Frau von Jupp Schmidtkes, der war der Anführer der Stadtknechte in Andernach, die sorgten hier für Ordnung. Alle Kinder durften Tante Hildegard und Onkel Jupp sagen, auch wenn sie gar nicht mit den beiden verwandt waren. Mattes aber war ihr richtiger Neffe. Seine Mutter und Tante Hildegard waren Schwestern. Tante Hildegard machte die besten Strauben der Stadt. Strauben waren mein Lieblingsgebäck. Tante Hildegard ließ Teig in heißem Fett backen und dann wurden diese Teigstücke, eben die Strauben, mit Kompott oder Honig gegessen. Anna hatte natürlich keinen Honig oder schon gar keinen Kompott in ihrem Beutel, aber auch einfach nur so schmeckten die Strauben. Ich suchte mir ein möglichst großes Stück heraus, schließlich war ich der Sieger. Natürlich griff noch Mattes zu, sogar Stimms nahm sich eine kleine Straube. »Hm, sind die lecker«, verkündete Mattes mit Vollmund. »Wie kommst du an Strauben von Tante Hildegard?« Die habe ich gestern Abend von ihr bekommen, als ich ihr das Kleid zurückbrachte, bei dem Mutter den Ärmel neu genäht hat. Wollen wir weiter? Mattes und ich nahmen uns noch schnell eine Straube und nickten. Zu viert gingen wir durch das Stadttor, die Kornpforte hieß so, weil sie in der Nähe des großen Kornlagers der Stadt war. Die Pforte, also das Stadttor, hatte zwei große Eichentore hintereinander, damit es Feinde beim Angriff besonders schwer hatten, hereinzukommen. Tagsüber waren die Tore geöffnet, sie wurden von den Wachen erst nach dem Abendläuten geschlossen. Vor uns lag der Hafen und der Rhein. Hier konnte man den ganzen Tag auf einer Heringstonne sitzen und es wurde nie langweilig. Was gab es hier immer alles zu sehen? Schiffe wurden ausgeladen, überall stapelten sich Säcke, Kisten und Fässer, Mühlsteine wurden auf den Schiffen geladen, der Geruch von gesalzenem Hering und Flusswasser lag in der Luft, Schiffer und Kaufleute verhandelten laut über die Preise und dazwischen saßen Flussschiffer bei einer Pause, tranken Bier und spielten mit Würfeln. Ja, Strauben, mittelalterliche Strauben. Ich habe das deshalb ausgesucht, weil ich mir damals gedacht hatte, als ich diese Geschichte schrieb, was haben Kinder im Mittelalter wohl gegessen? Also Kekse, Süßkram, ja, schwer. Ja, ja. Zucker war teuer, Honig so gerade mal haben, Trockenfrüchte. Also dann habe ich ein bisschen recherchiert, hatte zwei Kochbücher über mittelalterliches Essen und Strauben waren der Renner in der damaligen Zeit. Also okay. Im 15. Jahrhundert waren Strauben total klasse. Ich habe diese Geschichte, ich muss jetzt nochmal in so eine norddeutsche Mutzenmandel beißen. Ich habe diese Geschichte kurz vor Weihnachten gelesen, bei 4 sechsten Klassen, bei einer Lesung. Und habe auch gefragt, wie war es im Mittelalter, was kennt ihr aus der Zeit? Und in der Geschichte geht es am Anfang über Strauben. Weiß jemand, was Strauben ist? Da zeigt einer auf und sagt, ja, es ist Fettgebackenes. Und ich habe nur gedacht, meine Fresse,
guck mal da. Allerdings.
Ja, allerdings. Der war mit seinen Eltern auf einem Mittelaltermarkt gewesen. Ja, okay. Und da hat es Strauben gegeben. Ja, genau. Okay. Ja, und die Kinder suchen einen Geheimgang und da wird ein Erbe auch vermisst in der Stadt, ein Erbe von einer Kaufmannsfamilie. Und dann gibt es noch den heulenden Geist mit der blutigen Axt.
Okay.
Und Geheimgang und heulender Geist mit blutiger Axt, darum geht es in dieser Geschichte.
Okay, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wo geht's da? Ja, wo bringen wir einen um oder stirbt einer oder?
Der heulende Geist mit der blutigen Axt geht um.
Ist klar, okay. Also wir töten nicht mit Mutzenmandeln. Bei Fett, so heißes Fett, mit Sicherheit auch nicht so ganz ungeschickt wäre, ne?
Eine Friteuse, eine ganz fiese Art, jemanden umzubringen, oder?
Ja, allerdings. Ist vielleicht auch eher eine Möglichkeit, die Sachen zu entsorgen.
Jetzt wird's eklig, aber schön, ja. Ich mag das.
Aber wir müssen ja hier mal so ein bisschen wieder auf unser Kernthema.
Auf das Kernthema, ne? Fettgebackenes zurückkommen. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, was mich wieder an Loriot erinnert, wo die Frau, ne, du weißt schon, Gattin des Jägers und des Försters.
Ja, genau, ganz genau.
Försters Gattin.
Genau.
Teile an den Nikolaus weitergegeben.
Ja, genau.
Ja, aber das wäre ja auch denkbar. Nee, also man könnte schon auch, also boah. Ich habe mal irgendwo einen Krimi gelesen, wo jemand erschlagen worden ist mit einem tiefgefrorenen Bein, glaube ich, oder so.
Sowas kenne ich auch, genau.
Ne? Und dann kannst du das hinterher zubereiten und fertig, oder mit einer Schweinshaxe oder so. Ja, ne? Und dann kannst du das hinterher zubereiten.
Genau, die Mordwaffe findest du nie wieder.
Ja. Die ist dann vorbei. Ja. Wobei mit einer Mutzenmandel kannst du ja keinen erschlagen. Der kann ja höchstens ersticken.
Nur mit den Rheinischen vielleicht.
Nur noch einen. Na, okay.
Ja, der erstickt eher.
Mhm. Ja, Rheinische Mutzenmandel.
Ja, genau.
Meine Damen und Herren, wir wissen nicht, was Sie an Fettgebackenes mögen, ob Sie Berliner Ballen mögen. Ich kann Ihnen nur norddeutsche Mutzenmandel empfehlen nach dem heutigen Tag. Der totale Knaller. Da haben die Rheinländer echt ein Problem an der Backe. Meine Fresse. Sehr schön. Nicole, herzlichen Dank dafür, dass ich diese Erfahrung mal mit dir teilen durfte.
Sehr gerne.
Norddeutsche Mutzenmandel, total klasse.
Ich werde jetzt gleich erstmal ein Foto zu meiner Mama schicken und werde ihr lange Nase machen, ne? Weil meine Mama mag die nämlich genauso gerne wie ich.
Also ganz köstlich. Ja, die Fotos finden Sie übrigens auch auf Instagram. Wenn Sie Anregungen haben oder Fragen oder mal Ideen, worüber wir noch plaudern können. In die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schicken unter abserviert@momente.biz oder abserviert@krimiautor.com.
Das war's. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine ganz, ganz schöne Faschings-, Karnevals-, Fastnachtszeit und was auch immer Sie rufen möchten.
Genau, ja. Genießen Sie die Zeit, haben Sie Spaß, übertreiben Sie es nicht. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Genau.
Da freuen wir uns. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss.
Ciao, ciao.